Warum ich das sage, ist, man kommt immer wieder zu dem Material zurück. Also jedenfalls geht es mir so. Also einer meiner wichtigsten Partner ist eigentlich die Rolle.
All You Can Stream, dein Navigator durch die Streaming-Welt. Hi, ich bin Micha.
Und ich bin Melanie. Als Redakteure von TV Digital und Streaming interviewen wir Stars aus dem In- und Ausland.
Und besuchen regelmäßig aktuelle Dreharbeiten.
Hier verraten wir euch, welche Streaming-Neustart sich wirklich lohnt. Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist Zeit für eine neue Folge von All You Can Stream, dem Podcast von TV Digital und Streaming. Ich begrüße herzlich Micha. Einen wunderschönen guten Morgen auch an dich.
Guten Morgen, Melanie. Hi.
Hallo. Und ich habe mir ein Thema überlegt oder ich habe es auch schon angedeutet dir gegenüber. Und zwar liegt die Oscarverleihung noch nicht so sehr in der Vergangenheit, als dass wir uns da nicht noch einmal drüber austauschen könnten. Und zwar ich habe sie gesehen in diesem Jahr und ich glaube, du hast sie auch gesehen.
Ich habe sie tatsächlich diesmal nicht gesehen. Also
Ach,
nur
du
ein
hast
paar
sie nicht
Ausschnitte, aber
gesehen?
ich hab mir nicht das Ganze komplett angeschaut.
Verdammt, ich habe gedacht, ich wäre in guter Gesellschaft bei dir gewesen, aber
Ah,
nein, bin ich nicht.
nee,
Es ist enttäuschend.
diesmal leider nicht.
Naja, nun denn, aber ich habe mir währenddessen eine Frage gestellt, nämlich bezüglich eines Themas, was mir dieses Jahr das erste Mal untergekommen ist. Und zwar geht es darum, wie wird ein Film eigentlich zum Oscar-Film? Nicht, was ihn ausmacht, sondern wie er tatsächlich dazu wird, weil ich glaube, dass die Studios da ja auch einen ganz, ganz großen Teil zu beitragen können, den Film eben entsprechend zu pushen, als dass er da eine Berücksichtigung findet. Und du hast angedeutet, dass du dich da schon mal intensiv mit beschäftigt hast. Deshalb kann ich die Frage an dich weiterleiten. Wie wird ein Film denn eigentlich zum Oscar-Film?
Es hilft zumindest, wenn er gut ist, ne? Um es mal ganz allgemein zu sagen, ne? Das ist zumindest kein Hindernis. Ich habe tatsächlich vor ein paar Jahren meine Geschichte zur Oscarverleihung gemacht, wo ich auch mit Brancheninsidern in den USA gesprochen habe, die natürlich dann noch mal näher dran sind und natürlich auch mit Studiobossen und auch mit Agenturen sprechen, weil es tatsächlich auch Agenturen gibt, die darauf spezialisiert sind, so eine maßgeschneiderte PR-Kampagne zum Thema Oscars zu machen. Und man sieht das ja teilweise dann auch in irgendwelchen Zeitschriften und auf Websites von wegen your consideration, also dass praktisch die nochmal ins Gedächtnis gebracht werden, wen man da ans Rennen schickt, also einzelne Darsteller oder den ganzen Film. Aber viel passiert natürlich auch gerade dann in Hollywood in persönlichen Gesprächen. Also es gibt dann Studios, die machen Veranstaltungen, beziehungsweise die Academy-Veranstaltungen, wo dann eben die Filme gezeigt werden. Das heißt, die Leute, die in dieser Academy sitzen, das sind ja so knapp 10.000 Filmschaffende aus dem In- und Ausland, die haben dort die Möglichkeit, die Filme zu sehen. Die gibt es natürlich auch über eine spezielle Streaming-Plattform für die Academy-Mitglieder, aber halt auch vor Ort. Und da sind dann halt auch die Leute, die die Filme gemacht haben und darin mitgespielt haben, vorbei. Insofern ist es da auch dann wichtig, oder zumindest war es in der Vergangenheit oftmals sehr hilfreich, wenn man da auch vor Ort in Erscheinung getreten ist und halt mit den Leuten gesprochen hat über die Filme, die man gemacht hat und tatsächlich so ein bisschen Networking betrieben hat und ein bisschen, ja, Werbung in eigener Sache zu machen.
Okay, weil ich habe nämlich in diesem Jahr ein paar Mal den Punkt gehabt, wo ich mich gefragt habe, warum bestimmte Filme nicht nominiert waren, obwohl die tatsächlich auch wunderbar da reingepasst hätten. Mir ging es so bei The Iron Claw, dieses Wrestling-Drama mit Zac Efron und Lily James in den
Natürlich mit
Hauptrollen,
Zac Efron, ja.
mit Zac Efron, den man immer wieder neu entdecken kann. Ich hätte niemals gedacht, dass ich mal sagen würde, dass der auch für einen Oscar in Frage kommt. Also nichts gegen
Ja.
Zac Efron, bestimmt super Schauspieler, aber ich habe ihn halt noch von damals eben in Erinnerung. Und bei dem Film hätte ich gedacht, dass er sich da tatsächlich in die erste Reihe spielen könnte. Aber er war
Ja.
ja also überhaupt nicht repräsentiert.
Das ist schon tatsächlich interessant, weil am Anfang dieser Oscar-Season, die ja so im Herbst losgeht mit den Filmfestivals und dann bringen sich so die, und die müssen ja dann auch vor Silvester gelaufen sein, zumindest dann pro forma im Kino, um dann überhaupt prinzipiell im Rennen zu sein. Aber die Studios schauen natürlich, okay, was sind unsere Hoffnungsträger? Und konzentrieren sich natürlich dann auch auf einige Sachen, ne? Und wenn dann eben das Geld und die Ressourcen dann in ein, zwei Oscar-Filme gesteckt wird, dann fallen manche Filme, die vielleicht auch gut sind, aber hinten runter. Und aber ich glaube tatsächlich, dass die Studios schon schauen, okay, welcher Film hat letztendlich dann die besten Chancen? Insofern ist das dann, glaube ich, einfach eine rein rationale Entscheidung, die natürlich dann immer aber auch ein bisschen subjektiv ist, ne? Weil dann eben bestimmte Vorlieben vermutet werden und man guckt, was könnte eben bei den Filmschaffenden, die dann abstimmen, besonders gut ankommen.
Ja. In diesem Jahr kam Oppenheimer auf jeden Fall besonders gut an. Den könnt ihr auch streamen und zwar ab dem 20.03. bei Wow und ebenfalls ab dem 20.03. verfügbar, allerdings nicht bei Wow, sondern bei Disney Plus, ist Poor Things, der vor nicht allzu langer Zeit im Kino lief. War ich auch überrascht, dass der jetzt tatsächlich schon kommt. Das
Ja,
ist, geht immer schnell.
man könnte meinen, dass die Streaming-Anbieter das mit Absicht machen, dass sie kurz nach den Oscar-Verleihungen dann die Filme zeigen, die die Oscars abgeräumt haben. Aber das kann natürlich auch kompletter Zufall sein. Nee, bei
Total.
Poor Things habe ich mich auch gewundert. Also da bin ich tatsächlich auch schon gespannt, wenn der dann bei Disney Plus kommt. Habe ich auch noch nicht gesehen.
Einen letzten Punkt habe ich noch, weil ich habe mich so
Ja.
gefragt, warum terminiert man manche Filme denn letztendlich auf den März des Vorjahres, wenn man weiß, dass das ein Film wäre, der vielleicht auch bei den Oscars gute Chancen hätte. Bei The Batman beispielsweise, der lief ja im März damals an
Ja.
und der war ja auch super, den hätte ich da echt präsenter gesehen. Und dann sind die Oscars ja wieder ein Jahr später und da ist der bei den meisten ja schon ein bisschen in Vergessenheit geraten.
Aber also ich glaube, das ist ja Warner. Ich glaube nicht, dass Batman bei denen der Film war, den sie bei dem Oscars ins Rennen schicken wollen. Also das ist ja eher eine Ausnahme, dass tatsächlich ein Superheldenfilm eben dort bei den Oscars als Favorit rangeht. Das fing ja mit The Dark Knight an, aber ich glaube, auch da waren alle überrascht, dass der so gut war und tatsächlich dann auch im Oscar-Rennen war. Insofern gibt es da immer noch eine starke Trennung, finde ich, zwischen diesen Sachen, die fürs Oscar, auch für die Oscars irgendwie maßgeschneidert sind, die dann eher im Herbst kommen. Wobei Oppenheimer war natürlich jetzt auch ungewöhnlich programmiert, ne? Der kam dann im Hochsommer raus, zusammen mit
Stimmt.
Barbie, wir erinnern uns.
Stimmt.
Und die Logik ist eigentlich so, dass die Sachen dann, die im Sommer rauskommen oder halt im Frühling sogar im Vorjahr, dann eigentlich schon ein bisschen raus sind aus dem Gedächtnis der Leute, wenn sie dann eben 10 Monate später sich Gedanken machen, was war denn jetzt der beste Film des Jahres?
Ja, stimmt, da hast du auch wieder recht. Naja, okay. Bevor wir jetzt zu sehr in dieser ganzen Oscar-Thematik versinken, widmen wir uns dann doch wieder den aktuellen Streaming-Tipps, die wir für euch mit dabei haben. Und Micha, du hast wie immer den Überblick, aber bevor du den jetzt vorstellst, einmal von mir. Ihr wartet schon drauf, der Aufruf. Folgt uns gerne auf allen Podcast-Plattformen, die ihr auf eurem Handy, auf eurem iPad, auf eurem was auch immer runtergeladen habt, dann seid ihr immer im Bilde, wenn eine neue Folge erscheint. Und natürlich nicht zu vergessen, folgt uns auch bei Instagram unter allyoucanstream_podcast. Halten wir euch da zu aktuellen News rund um die Folge auf dem Laufenden. Genau, Micha, und jetzt dein Einsatz. Was haben wir diesmal mit dabei?
Genau. Der Mann mit dem Überblick. Wir haben als erstes Three Body Problem. Klingt komisch, ist aber so, ist nämlich der Titel der lang erwarteten Science-Fiction-Serie der Game of Thrones-Macher. Wir haben Helgoland 513, eine Endzeit-Serie aus Deutschland. Melanie hat mit dem Hauptdarsteller Alexander Fehling gesprochen. Dann kommen wir zu Roadhouse, ein Action-Remake mit Jake Gyllenhaal als Türsteher, Rausschmeißer, auf alle Fälle sehr, sehr schlagkräftiger Protagonist in dem Film. Und wir haben Disco 76, Liebe, Leidenschaft und Musik in den 70er Jahren im Ruhrpott.
Die Macher von Game of Thrones haben wieder den großen Wurf gewagt. Und zwar haben sie Neues im Gepäck. Three Body Problem heißt die Serie, mit der wir uns jetzt beschäftigen werden. Ab dem 21.03. bei Netflix. Es sind insgesamt 8 Folgen, die zur Verfügung stehen werden. Micha, du hast ja dich damit beschäftigt, dich damit intensiv auseinandergesetzt. Bevor wir genauer über das Format sprechen, hätte ich gerne einmal einen Überblick über die Handlung von dir. Der Mann mit dem Überblick, weißt du, ich wollte es
Der
jetzt noch mal
Mann mit dem
reinbringen.
Überblick. Diesmal stimmt das tatsächlich mit dem intensiv beschäftigt, weil ich tatsächlich das Buch gelesen habe, auf dem die Serie basiert. Aber da kommen wir vielleicht ein bisschen später drauf. Worum geht's? Es geht um, ja, es ist eine Science-Fiction-Serie, die auf zwei Zeitebenen spielt. Die erste spielt in der Gegenwart und da gibt es ein sehr, sehr seltsames Phänomen, weil weltweit Experimente fehlschlagen und sehr, sehr seltsame Ergebnisse dort rauskommen, die nicht mit dem übereinstimmen, was eigentlich rauskommen sollte in unterschiedlichsten Bereichen. Gleichzeitig gibt es eine seltsame Selbstmordreihe unter führenden Wissenschaftlern weltweit und die sehen dann sogar noch, einige berichten davon, dass sie einen seltsamen Countdown vor ihrem geistigen Auge sehen, der sie dann praktisch schon in den Wahnsinn treibt und das trifft auch die Physikerin Orgi zu und die versucht mit Hilfe mit ihren Freunden, befreundeten Wissenschaftlern in Oxford in England eben dieses Rätsel zu lösen. Das ist die erste Zeitebene und die zweite spielt in der Vergangenheit. in den 60er Jahren in China. Und da geht es um eine junge Wissenschaftlerin, die in einer riesigen Radaranlage arbeitet und dort eine sehr, sehr schicksalhafte Entscheidung trifft, es mal vorsichtig auszudrücken. Ja, und dann geht es natürlich darum, wie hängt das eine mit dem anderen zusammen?
Klingt kompliziert, finde ich ehrlich gesagt schon mal so, wenn man erstmal nur zuhört und das so geschildert bekommt, aber Zeitebenen, ja, ich weiß, das Thema hatten wir schon öfter, aber Zeitebenen bin ich manchmal auch ein bisschen skeptisch.
Wir sind jetzt nicht bei Zeitreisen, ne? Also es ist tatsächlich eine parallele Handlung, die erzählt wird.
Ah, okay. Also es switcht keiner hin und her, sondern es ist wirklich in sich geschlossen quasi.
Ich will jetzt da nicht zu viel verraten, aber es ist jetzt keine Zeitreisegeschichte in dem Sinne, sondern das wird eher wirklich klassische Parallelmontage, eben diese beiden Handlungsstränge erzählt.
Du hast es gerade schon angesprochen und das finde ich großartig, weil es ganz oft basieren Sachen, die wir ja dabei haben, tatsächlich auf Romanen, auf irgendwelchen Trilogien, die tatsächlich existieren. Und in seltenen Fällen können wir tatsächlich alles gelesen haben, was da wirklich eine Rolle spielt. Jetzt hast du es gelesen. Kannst du ein bisschen was über die Vorlage erzählen, die tatsächlich dafür hergehalten hat, dass diese Verfilmung jetzt zustande gekommen ist?
Es gibt nicht nur ein Buch, es gibt tatsächlich eine Romantrilogie, also Science-Fiction-Trilogie, die Trisolaris-Trilogie von Liu Cixin, ein chinesischer Science-Fiction-Autor. Hochgelobte Romanvorlage, sehr, sehr komplex. Also allein der erste Roman, also ich habe den ersten gelesen, das sind 600 Seiten. Und da geht es dann nicht nur um Science-Fiction, sondern auch viel um die chinesische Gesellschaft, auch um die Kulturrevolution in den 60er Jahren und wie das eine mit dem zusammenhängt. Und wird dann auch, je mehr diese Trilogie voranschreitet, auch sehr, sehr epochal. Also dann wird das ganz, ganz große Fass aufgemacht und wir gehen dann auch eben deutlich in die Zukunft. Also das ist wirklich ein ganz, ganz großer Wurf gewesen tatsächlich, diese Romane, die auch ganz, ganz viele Preise abgeräumt haben.
Ich wollte gerade fragen, also die sind auch weltweit relativ populär dann. Ich bin in der Science-Fiction-Szene so gar nicht drin in der Hinsicht, deshalb weiß ich das nicht, aber die sind dann weltweit auch ein großer Erfolg gewesen scheinbar.
Genau, auch weltweit tatsächlich, was ja auch nicht selbstverständlich ist für einen chinesischen Autor, dass der wirklich dann geschafft hat, eben nicht nur im Land selbst, sondern tatsächlich dann auch international für Furore zu sorgen und eben doch einige sehr, sehr renommierte Preise abzuräumen. Ich glaube auch sogar, dass Barack Obama den damals auch genannt hat. Der hat ja auch mal dann im Sommer so eine Leseliste rausgegeben und war da auch sehr, sehr angetan von dem Buch.
Ich habe gelesen, dass es in China vor kurzem erst eine TV-Adaption dieser ganzen Geschichte gegeben hat. Jetzt wird das Ganze für Netflix nochmal aufgerollt. Ich frage mich so, warum muss man denn gleich mehrere Versionen davon machen? Und wo bestehen denn die Unterschiede? Weil im Grunde Netflix wird wahrscheinlich das größere Budget auch zur Verfügung stellen können für eine solche Produktion.
Auf jeden Fall, also das hat mich auch überrascht. Das kam dann relativ plötzlich, dass es dann noch so eine chinesische Produktion gab, die eben dann wahrscheinlich noch werkgetreuer ist. Die Netflix-Produktion ist deutlich aufwendiger. Die haben jetzt, angeblich haben sie 200 Millionen bekommen für diese Staffel. Hängt natürlich auch damit zusammen, dass diese Game of Thrones-Macher, also David Benioff und Dan Wise, natürlich nach Game of Thrones somit die begehrtesten TV-Macher waren, die es gab. Also die konnten sich dann wirklich ihre Projekte aussuchen, gab ja auch, eigentlich sollten die auch Star Wars Filme machen, haben sich dann aber doch für Netflix entschieden, dann wollten, angeblich gab es dann auch ein HBO-Projekt, wo sie dann auch ausgestiegen sind. Also Netflix hat dann den Zuschlag bekommen und hat den dann, glaube ich, praktisch jeden Wunsch erfüllt, eben auch diese sehr, sehr begehrte Romanvorlage. Die Netflix-Serie, die wir jetzt haben, die weicht in wichtigen Teilen von dem Buch ab, was zumindest sich schon mal darin zeigt, dass die Hauptfiguren im Buch gar nicht vorkommen. Also diese Clique, das sind so eine Handvoll Physiker, die eben zusammen in Oxford studiert haben, danach so ein bisschen auseinandergegangen sind, aber jetzt versuchen, dieses Rätsel zu lösen unter Zeitdruck. Das sind Figuren, die im Roman gar nicht vorkommen.
Die Hauptrollen kommen im Roman nicht vor. Also hat es dann überhaupt was mit dem Roman zu tun? Weil die Hauptrollen sind ja diejenigen, auf die man sich irgendwie so fokussiert, oder? Das wäre jetzt irgendwie ein spannender Aspekt.
Absolut. Hat es trotzdem noch damit zu tun, weil die Handlung eigentlich dieselbe ist. Also es wird dann praktisch anderen Figuren zugeschanzt, bestimmte Rollen zu spielen. Und ich kann sogar auch verstehen, warum sie es gemacht haben. Also ich weiß, dass das wird, wenn die Serie rauskommt, wird das sicherlich einer der größten Kritikpunkte sein, weil es natürlich dann auch immer wieder diesen Beigeschmack hat, dass man aus westlicher Sicht dann einfach Sachen aus einer anderen Kultur rübernimmt und dann eben das für Westaugen oder Zuschauer eben noch ein bisschen zugänglicher macht. Ich muss aber sagen, dass tatsächlich damals, als ich das Buch gelesen habe, war genau das eine meiner Hürden. Also ich habe mich echt eher durchgequält. Ich war kein großer Fan von dem Roman, weil der wirklich sehr schwer zugänglich war, zumindest für mich. Du hast, wie gesagt, das ist dann vielleicht eher auch eine Frage der Gewohnheit. Du wirst halt so bombardiert mit Dutzenden von chinesischen Namen, dass ich irgendwann Schwierigkeiten hatte, durchzublicken. Und das ist natürlich einfach eine kulturelle Prägung. Da fällt es mir dann deutlich leichter, insbesondere wenn ich dann auch Bilder mit den Leuten verbinden kann, eben jetzt dieser Serie zu folgen. Insofern glaube ich, dass die Serie da deutlich zugänglicher ist. Du hast ja auch schon gesagt, es klingt jetzt erstmal komplex und es wird auch noch komplexer. Also da muss man, glaube ich, auch Sachen ein bisschen streamlinen, um halt nicht nur die Hardcore-Science-Fiction-Fans anzusprechen, sondern halt auch Leute, die einfach Bock auf eine Art Mystery-Serie haben.
Wenn du sagst, das ist sehr epochal im Verlauf des Buches, wie lang sind die Folgen? Ist das denn wirklich so dieses Stranger Things-Feeling, wo dann irgendwann so eine Folge in 2-Stunden-Richtung marschiert? Oder ist das, also ich finde, epochal passt nicht zusammen mit, wir machen knackige Halbstünder da draus.
Das stimmt. Also das sind, glaube ich, so Stundenfolgen ungefähr. Okay. Ob es dann wirklich so in diese Stranger Things-Sphären vordringt, dann müssen wir mal gucken, wie es in den nächsten Staffeln, die ja dann schon angedacht sind, weitergeht. Ne? Also es ist jetzt keine Miniserie. Und wie gesagt, ich habe ja schon gesagt, es ging auch um so eine Radaranlage. Und man kann sich jetzt vielleicht schon denken, das geht in Richtung Weltraum, weil diese Wissenschaftlerin in den 60er Jahren halt tatsächlich auch eben den Auftrag hatte, eben bestimmt praktisch ins All zu horchen und zu horchen, ob es da irgendwelche Interferenzen gibt, gibt es irgendwelche Signale, die man aufnehmen kann. Insofern ist da natürlich...
Schöner Verweis auf unsere vergangene Folge, das Signal haben das wir Signal, vorgestellt. Genau. Das Interview alles. Mit Florian David Fitz, alles noch verfügbar, wenn ihr jetzt in das Weltraumfeeling nochmal eintauchen wollt. Entschuldigung, genau. Das war eine Steilvorlage, Micha, ja, aber als du dann das gut. Signal nanntest, super.
Unbedingt, unbedingt. Und auch nur 4 Folgen.
Ja, genau. Kurz und knackig. Nee, sprich weiter.
Genau. Nee, das war's, glaube ich, eigentlich auch schon.
Ich bräuchte jetzt aber noch eine Meinung von dir. Du hast das Buch gelesen, du hast jetzt in diese Serie reingeschaut. Ich finde, du bist jetzt ideal gewappnet, um tatsächlich zu sagen, ist das was nur für Fans oder wird es auch neue Follower möglicherweise ansprechen?
Ich war so ein bisschen in einer komischen Situation, weil ich einerseits sehr, sehr großer Game of Thrones-Fan bin und andererseits von dem Roman, wie ich schon gerade gesagt habe, jetzt nicht wirklich begeistert war. Obwohl um mich herum halt der so hoch gelobt war. Insofern war ich in einer ganz seltsamen Erwartungshaltung und ich muss sagen, ich freue mich einerseits, dass sich auch eben so ein Wiedersehen gibt, das ist vielleicht auch für Game of Thrones Fans interessant, wir haben jetzt noch gar nicht über die Besetzung gesprochen, da sind nämlich ein paar bekannte Gesichter dabei, tatsächlich auch Game of Thrones, also Liam Cunningham ist dabei, John Bradley, Jonathan Pryce, wir haben sogar auch den Komponisten von Game of Thrones mit dabei, Ramin Djawadi, ein Deutsch-Iraner. Also auch da erkennt man vielleicht das ein oder andere Merkmal in der Musik wieder. Und ich muss sagen, mir kam das jetzt sehr entgegen bei der Serie, dass die zugänglicher gemacht wurde, dass es alles so ein bisschen vereinfacht wurde, eben gerade angesichts dieser komplexen Handlung. Und dass es ein bisschen fokussierter ist auf diese Leute, die versuchen, dieses Rätsel zu lösen und die eben ein bisschen, ja, also wie gesagt, es wurden halt diese Hauptfiguren erfunden. Für mich waren das eher eine Verbesserung. Es ist auf alle Fälle eine der ambitioniertesten Serien und ich habe total Bock, weil ich habe jetzt die ersten Folgen gesehen, ich habe total Bock weiterzuschauen und das kann ich weiß Gott nicht immer sagen von allen Serien, die wir hier vorstellen.
Free Body Problem ist ab dem 21.03. bei Netflix verfügbar.
Melanie, wir kennen Deutschland 83, wir kennen Kudamm 56 und nun kommt Helgoland 513 und zwar am 15.03. bei Wow, 7 Folgen. Aber diesmal, habe ich mir sagen lassen, ist es gar keine Jahreszahl im Titel, sondern etwas anderes.
Nee, ist es nicht, aber wir kommen ja nachher noch auf Disco 76 zu sprechen.
Ja, stimmt, genau. Also, da ist die Ordnung dann wieder hergestellt.
Ja, genau, da passt es dann auch ganz gut. Nein, es ist keine Jahreszahl, aber ich komme gleich darauf zu sprechen, was es denn eigentlich ist. Ich fasse erstmal kurz zusammen, wir befinden uns im Jahr 2039, also in der Zukunft, auf der Insel Helgoland. Und auf der Welt grassiert gerade eine tödliche Pandemie, ein tödliches Virus. Und auf dieser Insel haben sich einige Überlebende eben zusammengetan und abgeschottet vom Rest der Welt und versuchen dort den Bestand der ihrigen, der Bewohner zu schützen. Und jetzt kommen wir zu der Zahl. Sie haben lediglich Ressourcen für 513 Menschen, die auf dieser Insel eben leben können. Und jeder, der drüber hinausgeht, den erwartet ein Schicksal, das unschön ist. Lass es mich so formulieren. Also sie 513 Menschen, dann ist Schluss und dann ist vorbei. Und sie haben tatsächlich ein sogenanntes Social Ranking System entwickelt.
Okay.
Bei dem geschaut wird, wie viel sind die Leute wert, wie viel sind sie eben nicht wert. Und jeder, der am Ende dieser Liste ist, ist derjenige, der 500 bei 514 dann aussortiert wird.
Das Social Ranking heißt, dass das einfach festgelegt wird durch den Beruf, durch die Funktion innerhalb der Gesellschaft, oder ist das auch nochmal vom Verhalten abhängig, dass es da dann, dass man irgendwie runtergestuft werden kann, wenn man bestimmte Aktionen durchführt?
Ganz genau. Es ist vom Job natürlich abhängig. Also in der Hauptrolle haben wir beispielsweise den einzigen Arzt auf der Insel, der immer eine gute Ausgangsposition haben wird.
Ja.
Aber es kann auch sein, dass du durch Verhalten nach unten gestuft wirst, wenn du beispielsweise also Diebstähle begehst oder so. Ganz egal, welche Intention dahinter steckt, aber manchmal reicht das schon aus, um eben Plätze zu verlieren. Und das ist quasi ein Bündel aus all den Maßnahmen, was dann deinen Platz irgendwo darstellt.
Die Figur des Arztes hast du gerade schon angesprochen. Das ist ja dann auch Alexander Fehling, den wir auch gleich noch im Interview hören werden. Kannst du ein bisschen was sagen zu der Serie, wo die gedreht wurde? Ist man die ganze Zeit auf der Insel und kriegt dann eigentlich nichts vom Rest der Welt mit? Oder wie kann man sich das vorstellen als jemand, der die jetzt nicht gesehen hat, die Serie?
Also Fokus ist tatsächlich Helgoland. Da hat Alexander Fehling im Interview auch zu den Drehorten noch was Spannendes zu erzählen, was ich dann nicht unbedingt vorwegnehmen möchte jetzt gerade. Es spielt aber nicht ausschließlich auf Helgoland, sondern sie versuchen zum Beispiel auch Ressourcen von außen noch ranzuholen. Manchmal brauchst du ja beispielsweise auch Medikamente, um durchzukommen. Dafür ziehen sie dann zum Beispiel mal nach Hamburg, um da zu schauen, wie der Stand der Dinge ist, welche Überlebenden da noch vorhanden sind. Und versuchen dann natürlich mit Schutzanzügen ausgerüstet, sich von den Leuten vor Ort fernzuhalten, damit man eben nichts von diesem Virus dann mit nach Hause auf die Insel bringt.
Alexander Fehling haben wir gerade schon angesprochen. Wie sieht die weitere Darstellerliste aus? Da gibt es dann bestimmt auch das ein oder andere bekannte Gesicht.
Ja, die Serie lebt tatsächlich sehr von den Darstellern. Also wir haben Martina Gedeck mit dabei als Bürgermeisterin, die da eben zu entscheiden hat, wie diese Liste eben gehandhabt wird und auch darüber abstimmen lässt, was da wirklich passiert. Dann haben wir beispielsweise Samuel Finzi mit dabei, der auch eine wichtige Rolle spielt. Und ich möchte jetzt auch nochmal hinter die Kulissen gucken. Robert Schwenke hat Regie geführt, der, jetzt kommen wir so ein bisschen im Hinblick auf unsere vorherigen Folgen zu einem Schluss, unter anderem Flight Plan mitverantwortet hat in der Vergangenheit.
Flight Plan, der Podcast.
Ja. Ein bisschen länger her, aber ja, gut. Nee, genau. Stimmt. Also der hat da auch ein Faible für dieses Genre, hat auch Divergent gemacht in der Vergangenheit, eine Serie in ähnliche Richtung, wo ich mich damals sehr für begeistern konnte. Also der hat für das Genre tatsächlich auch ein bisschen was über.
Okay. Ist ja wieder, also wir sagen das zwar öfter mal, ne, aber es ist tatsächlich immer noch so die Ausnahme, ne, dass so ein Genre dann in Deutschland gemacht wird. Und da gibt es ja tatsächlich auch ein paar Vorlagen oder ein paar Ideen, die vielleicht ähnlich sind im Ausland. Wie schlägt sich denn jetzt so der deutsche Vertreter Helgoland 513 im internationalen Vergleich?
Im internationalen Vergleich, ja, es gibt einige Serien, die in diese Richtung gehen. Ich bin immer nicht so ein großer Fan davon, das direkt zu vergleichen. Und ich habe tatsächlich mich hingesetzt und bin ohne Annahmen, ohne Klischees im Kopf irgendwie da rangegangen und war überrascht, wie schnell es mich mitgezogen hat und wie schockiert ich war von dem, was ich da gesehen habe. Weil du hast von Anfang an, sie starten, das kann ich schon mal verraten, mit einer Opferungsszene. Es kommen Zwillinge auf die Welt und sie sind nur davon ausgegangen, dass ein Baby zur Welt kommt. Jetzt müssen sie natürlich zwei Leute opfern. Und es fängt damit an, dass ein Mann über die Klippe springt, ein alter Mann, der sich dann für dieses eine Baby opfert. Jetzt müssen sie natürlich schauen, was sie mit dem anderen Baby machen, weil das ist ja auch über. Und das ist etwas, was dir in dem Moment total den Atem raubt und wo du dich fragst, okay, wie gehe ich damit jetzt um? Was mache ich damit jetzt? Und das haben sie tatsächlich vom Storytelling her super gelöst. Also du bist sofort drin, du gehst mit den Figuren mit und hast so ein bisschen Ja, auch selbst diese Beklemmungsgefühle, dass du dich fragst, okay, wie wichtig wäre ich denn eigentlich für diese Gesellschaft? Was könnte ich für diese Gemeinschaft eigentlich beitragen?
Braucht ihr noch einen Podcaster?
Ja, genau, war schwierig. Also Arzt wäre ich nicht. Ich würde wahrscheinlich nicht so weit oben auf dieser Liste stehen.
Ja, spannend. Alexander Filling haben wir gerade schon angesprochen, wem der Name, bevor wir jetzt ins Interview reinhören, wem der Name nichts sagt, kannst du vielleicht ein bisschen was sagen, was der bisher alles schon gemacht hat?
Ja, ich kann sagen, dass das Erste, was ich mit ihm verbinde, Goethe ist, was er vor ein paar Jahren gespielt hat.
Ja gut, war lustigerweise, bei dir ist Hochkultur halt auch angesagt, ne? Das ist ja klar.
War lustigerweise Abi-Thema bei mir damals. Also wir haben den Film in der Oberstufe geschaut und er war damals, ich weiß nicht wie alt, Alexander Fehling war zu dem Zeitpunkt jünger als ich auf jeden Fall. Und ich kann die Anekdote verraten, dass sämtliche weibliche Menschen in dieser Klasse auf einmal ganz begeistert von der Thematik waren, als Alexander Fehling diese Rolle gespielt hat. Also von daher, da kennen wir ihn zum Beispiel her. Gut gegen Nordwend mit Nora Tschirner hat er auch gemacht, da hat er die Hauptrolle gespielt. Also der spielt sehr ausgewählt, aber auch immer sehr, sehr gute Sachen, das kann man wirklich sagen.
Ja, und was er zu Helgoland 513 zu sagen hat, das hören wir uns jetzt mal an.
Hallo und herzlich willkommen, Alexander Fehling bei All You Can Stream.
Hallo, vielen Dank für die Einladung, freut mich.
Die erste Frage, die ich jetzt an Sie einmal richten muss, ist, wo würden Sie denn selbst in einem Social Ranking auf einer solchen Insel stehen?
Oh, das ist eine gute Frage. Tja, schwer zu sagen. Also ich meine, in der Serie ist es ja so, dass die Menschen, die sich auf die Insel zurückgezogen haben, sind 513 an der Zahl. Das heißt, so viele Stufen gibt es da, 513. Weiß ja nicht, wo ich stehen würde. Ich fürchte, naja, ich meine, ist insofern eine interessante Frage, weil wenn ich weit oben stehen würde, dann würde man sich sofort fragen, mit welchen zweifelhaften Mitteln ich das erreicht hätte und mit welchen vielleicht zweifelhaften Motivationen. Wenn ich jetzt mich selbst als die beste Version meiner selbst sozusagen darstellen würde, dann würde ich wahrscheinlich eher weiter unten stehen. Ach, schwer einzuschätzen. Vielleicht so die Mitte.
Ihre Figur nimmt eine sehr zentrale Rolle auf dieser Insel ein und auch im alltäglichen Miteinander. Können Sie ihn einmal kurz beschreiben, welche Relevanz hat er denn für das Überleben auf dieser Insel und was macht ihn so besonders?
Also ich spiele die Figur heißt Marek Storbeck, der ist Tropenmediziner und den verschlägt es als jungen Mann mit seinem kleinen Sohn auf die Insel. Dort versucht er eigentlich mit, das Leben zu gestalten und entwickelt sich so zum Inselarzt. Er ist der einzige Arzt auf der Insel und kümmert sich um die gesundheitlichen Belange der Menschen. Und gleichzeitig hat er aber auch den Traum oder die Idee, irgendwann diese Insel verlassen zu können. Nicht nur er, sondern auch eigentlich für seinen Sohn und vielleicht auch für die anderen Menschen. Was nur geht, wenn es eine Impfung oder eine irgendetwas gibt, was das Virus kuriert. Und daran forscht er eigentlich und hat sich auf der Insel wie so eine Forschungswelt aufgebaut, in der er sich über die Zeit irgendwie auch verschanzt hat und an dieser Utopie strickt.
Also ich finde es super spannend, als der eigene Sohn da nämlich ins Rennen geworfen wird. Der spielt ja auch eine ganz wichtige Rolle in diesem Social Ranking System, weil die Kinder der Figuren natürlich auch auftauchen. Wie oft haben Sie sich selbst bei den Dreharbeiten auch die Frage gestellt, wie Sie an der Stelle dieser Figur eventuell auch reagiert hätten?
Ehrlich gesagt überhaupt nicht. hat aber damit zu tun, also ich kann das erklären, weil es hat sicherlich damit zu tun, dass ich eigentlich bei so einer Arbeit mich ja nicht die ganze Zeit frage, wie würde ich reagieren, sondern ich versuche eher zu verstehen, auch mit den anderen zusammen, mit den Autoren, mit dem Regisseur, mit den Kollegen versuchen zu verstehen, sozusagen, was die Geschichte eigentlich sein soll. Was ist das für eine Welt, die wir da erzählen? Wie ist diese Welt entstanden? Was sind die ganzen Dinge, die wir nicht sehen? Wo kommen die Figuren her? Wo kommt er vor allem her? Es gibt so viele Fragen, die ich mir stelle, aber die haben nicht unbedingt damit zu tun, dass ich mich frage, wie würde ich reagieren, sondern eher aus der Figur heraus zu denken, also zu denken, was auch zu hinterfragen, bestimmte Handlungsstränge oder auch Szenen, Sätze, Gedanken, stimmt dann das wirklich? Ja, ist das nur eine Autorenidee oder eine Idee eines Schauspielers oder eines Regisseurs? Sondern ist das konsistent und ist das nachvollziehbar aus der Figur, die ich da versuche auch zu erschaffen, so.
Finde ich einen ganz spannenden Aspekt. Wie nähern Sie sich denn der Figur an? Weil ich habe es von einigen Kollegen jetzt auch gehört, die mir teilweise auch schon mal erzählt haben, sie schreiben Tagebuch im Namen der Rolle oder irgendwie sowas, einfach um ein besseres Gefühl dafür zu bekommen. Haben Sie da auch Taktiken über die Jahre entwickelt, wie Sie sich da annähern können?
Ja, habe ich bestimmt. Muss aber sagen, dass, also ich habe keine Taktik, ist schon das Wort. Ich habe sowas nicht gefunden wie eine Taktik. Habe eher eigentlich immer gemerkt, dass das für mich zu kurz greift. Und immer wenn ich so dachte, ah, so kann man es machen, und dann will man das nächste Mal wieder so machen, das funktioniert nicht so richtig. Sondern irgendwie habe ich festgestellt, für mich muss immer wieder neu anfangen. Das liegt auch daran, dass die Umgebung und die Umstände bei so einer Arbeit, es ist so unterschiedlich. Also manchmal hat man ein Drehbuch, was so ausgefeilt ist, ja, was so gut funktioniert und was so stimmt. Manchmal hat man ein Buch, wo das nicht so der Fall ist. Das muss man ganz klar sagen. Wo die Idee toll ist oder die Konstellation, die Figuren oder irgendwas, aber viele Sachen stimmen noch nicht. Das heißt, man muss sehr, sehr viel daran arbeiten. Das ist auch eine handwerkliche Sache. Also hier war es so, dass dadurch, dass ja 7 Stunden sind, durch die 7 Episoden, haben wir sehr früh schon viele, viele Monate vorher im Verbund, auch mit den Autoren und mit Robert, diese Figur abgeklopft von vorne bis hinten und eigentlich auch geformt.
Mal konkret zu den Dreharbeiten. Haben Sie auch auf Helgoland gedreht in erster Linie oder sind das auch Studioaufnahmen oder andere Inseln, die da eben entsprechend
Andere
reingespielt sind?
Inseln. Wir waren überhaupt nicht auf Helgoland tatsächlich. Wir waren überhaupt nicht auf Helgoland, wie es oftmals so ist, im Film. Wir waren also vieles ist im Studio auch entstanden, natürlich. Das wird man dann sehen, wenn man die Serie sieht. Da gibt es ganze, es ist ja es ist auch eine zugespitzte Erzählung. Und die Welt ist sehr, sehr spezifisch und sehr anders als die Welt, in der wir beide jetzt hier leben oder auch die Zuhörer. Also wir haben viel im Studio auch gemacht in Berlin, aber wir waren dann auf Sylt und auf Amrum.
Aber wahrscheinlich auch nicht zur Hochzeit in Sachen Touristen, oder? Ich
Nee,
kann...
das war mitten im Winter tatsächlich. Es war
Ah,
so
okay.
Mitte Februar bis Mitte März. Es war richtig kalt und windig und wild aber wunderschön. Also jetzt, es hat mir gut gefallen.
Ich habe mir Ihre Vita noch mal ein bisschen durchgeguckt und ich hatte so den Eindruck, dass Sie in den letzten Jahren oder auch über die ganze Karriere hinweg in erster Linie oder zumindest viel Kino gemacht haben. Ist das eine bewusste Entscheidung, dass man sagt, man macht dann vielleicht irgendwann auch mehr Serien und mehr Fernsehen? Oder sind Sie da wirklich so, dass Sie sagen, ich sehe eine Rolle und die gefällt mir
Ja.
und das ist der Hauptgrund?
Ja, das ist eigentlich mehr das. Also, ich sehe eine Rolle oder ich sehe einen Zusammenhang, ich sehe oder jemanden, mit dem ich gerne arbeiten möchte oder eine Geschichte, die mich interessiert. Wobei ich natürlich ich bin schon jemand, der immer wieder zu der Rolle zurückkehrt, weil ist ganz komisch. Also, wenn man so arbeitet, es ist ja auch alles ein großer Apparat. Man arbeitet oft mit Leuten, die kennt man gar nicht. Man weiß gar nicht, wie das wird. Oftmals, ich habe viel Glück gehabt und viel, viel wunderschönere Begegnungen gehabt. Aber es ist natürlich auch manchmal läuft es nicht so oder es ist schwieriger oder man versteht sich nicht. Warum ich das sage, ist, man kommt immer wieder zu dem Material zurück. Also jedenfalls geht es mir so. Also einer meiner wichtigsten Partner ist eigentlich die Rolle. Ich bin die ganze Zeit, ist eigentlich der nächste Partner neben den Kollegen und neben der Regisseurin oder dem Regisseur und dann den Autoren und alle, die am Set natürlich arbeiten. Aber es ist immer wieder das Material. Damit gehe ich schlafen, damit stehe ich auf, daran werde ich gemessen, daran messe ich mich selbst oder das ist sozusagen meine Position in dem ganzen Ding. Ne? Das ist das, was ich wirklich beeinflussen kann. Und deswegen ist das für mich sehr, sehr entscheidend. So, jetzt habe ich sehr lange geantwortet, ein bisschen in eine andere Richtung.
Eine Frage muss ich tatsächlich nochmal auf den Dreh zurückgedacht
Ja.
stellen. Gab es so Momente, die Ihnen besonders in Erinnerung geblieben sind während der Dreharbeiten, die sich da wirklich eingebrannt haben, wenn Sie zurückdenken?
Wenn man die Serie sieht, dann sieht man, dass vieles, die Figur der Marek, die ich spiele, der forscht in seiner eigenen, der hat in so ein Tunnelsystem, so ein Labor gebaut und forscht dort, unter anderem auch mit seinem Sohn und auch alleine. Und das ist so ein bisschen wie so eine Zweitwelt, in der man lebt. Da dort auch mit den Viren experimentiert wird, tragen die immer Anzüge, müssen sich also immer schützen. Und das ist etwas, was wir natürlich auch gemacht haben. Das Set war riesengroß, also das war wirklich so, wie man das sieht. Und wir haben uns dann da drin bewegt und waren immer in diesen Anzügen drin. Die Anzüge sind luftverschlossen, so dass man eigentlich den Gegenüber nicht wirklich hört. Also so dass wir innen verbunden waren über Mikrofone. Gleichzeitig war ja keine Luft in dem Anzug. Das heißt, wir hatten so einen Gürtel um, der hatte so ein schweres Akku hinten am Rücken dran, und hat Sauerstoff in den Anzug geblasen die ganze Zeit. Und das alles in Gummistiefeln und alles oben zu. Also man sieht das so ein bisschen wie so ein Raumanzug. Man sieht das in der Serie sehr, sehr früh schon. Und das war auf jeden Fall außergewöhnlich. Also da haben wir auch viel rumprobiert und experimentiert vorher, dass man auch wirklich in Kontakt kommt mit dem anderen Schauspieler oder der Schauspielerin und gleichzeitig, ja, irgendwie so kommuniziert, wie die Figuren auch miteinander kommunizieren, nämlich durch diese Anzüge. Und das war über mehrere Wochen hin schon sehr speziell und sehr einsam eigentlich auch, weil man irgendwie doch irgendwie verloren und einsam immer war in diesen Anzügen und eigentlich immer auch so ein bisschen auf Hilfe angewiesen war.
Das klingt vor allem unfassbar aufwendig, auch für sämtliche Tonleute, die da mit
Ja,
involviert sind.
absolut. Ja, auch vom Kostüm, vom Ton, das ist alles, das wurde irgendwie, was weiß ich, von irgendwelchen Militärbasen irgendwelche Anzüge bestellt und das getestet und ob das funktioniert. Und das ist natürlich auch immer wichtig, wie ist der Schauwert und also das war wirklich eine Welt für sich. Das war echt spannend.
Was ich ganz interessant finde, ist jetzt, dass Sky vor geraumer Zeit bereits bekannt gegeben hat, dass sie sämtliche Eigenproduktionen jetzt auch aus dem eigenen Repertoire rausnehmen wollen, beziehungsweise nichts mehr produzieren wollen. Was gibt einem das jetzt für ein Gefühl, wenn man eine Serie produziert hat oder eben noch am Start hat, die eben genau dafür ausgelegt ist?
Ich kann das überhaupt nicht einschätzen. Ich habe das auch nur aus der Presse erfahren und weiß gar nicht, was das für uns heißt, ehrlich gesagt. Ich habe überhaupt keine Ahnung. Und ich habe auch das Gefühl, dass noch gibt es sicherlich ein paar, die wahrscheinlich wissen, worauf das hinausläuft, aber viele andere auch keine Ahnung haben. Also
Wäre sie denn für eine zweite Staffel ausgelegt gewesen? So weit bin ich jetzt noch nicht, deshalb kann ich die Frage stellen.
ja, also wenn wir ehrlich sind, die sind ja eigentlich immer dafür ausgelegt. Ich bin ja ein Freund von dem Anfang und von dem Ende. Und so interessant, wie es auch ist, erzählerisch in den letzten 10 Jahren, wie das in den Hintergrund getreten ist, so mit der zweiten, dritten, vierten, fünften Staffel. Aber muss man schauen, muss man schauen.
Wir dürfen also gespannt sein.
Ja.
Alexander Fehling, vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke, ich danke.
Remakes sind mehr denn je im Trend, nicht nur im Kino, auch im Fernsehen und generell überall. Jetzt haben wir ein weiteres Remake mit dabei, und zwar geht es um Roadhouse, ab dem 21.03. bei Prime Video verfügbar. Micha, bevor wir über die Vorlage zu dieser Produktion sprechen, erstmal, um was geht's denn in diesem Film?
Es geht um Dalton. Dalton ist ein Einzelgänger und war früher mal Mixed Martial Arts Kämpfer. Also genauso wie Emilio Sakaya.
Miyosaka,
Heute wirklich Querverbindung ohne Ende. Ja, also in dieser Dalton wird angeheuert in Florida in einer Bar oder einem Lokal als Türsteher ist das falsche Wort, eher so als Rausschmeißer für Ordnung zu sorgen. Also jemand, der dann dazwischen geht, wenn es irgendwelche Streitigkeiten gibt und Leuten dann eben diplomatisch, aber dann doch streng zu vermitteln, dass sie doch besser die Lokalität verlassen sollen. Und er muss aber schnell feststellen, dass es da jetzt nicht nur um so die regulären Säufer und Raufbolde geht, sondern dass er sich dann auch mit ganz anderen Leuten rumschlagen muss, im wahrsten Sinne des Wortes.
Es gab diesen Film schon mal, und zwar in den 80ern war das, wenn ich jetzt richtig liege, es sind die 80er mit Patrick Swayze in der Hauptrolle. Diesmal ist es Jake Gyllenhaal. Patrick Swayze war damals übrigens danach Sexiest Man Alive, das nur am Rande. Also ob das, gibt es das eigentlich noch? Ich weiß gar nicht, ob sie das noch verleihen. Ich bin mir nicht
Doch,
sicher.
das gibt's noch, das gibt's noch. Patrick Swayze war damals wirklich ganz, ganz hoch im Kurs. Das war Ende der 80er, Anfang der 90er, war wirklich ein richtig großer Star.
Also, aber nichtsdestotrotz kam das Original damals nicht gut an. Warum? Also, der Film ist dann zum Klassiker geworden. Vielleicht kannst du erst mal erklären, warum ist der Film denn dann überhaupt zum Klassiker geworden, dass er jetzt sogar mit einem Remake quasi, ja, gewürdigt wird?
Also Klassiker ist jetzt nicht das erste Wort, was mir einfallen würde, um Roadhouse zu beschreiben. Es hat so ein bisschen so ein Guilty Pleasure-Faktor, ne? Also so schlecht, dass er schon wieder gut ist, zumindest okay. In den Augen von vielen Leuten. Aber das war ein Film, der war 5-mal für die Goldene Himbeere damals nominiert, ne? Also das ist schon sehr viel Klischee und sehr vorhersehbar. Aber anscheinend gab es da wirklich über die Jahre eine Fangemeinde. Also ich war ja eher irgendwie, wenn Patrick Swayze eine Actionrolle zu der Zeit, dann Gefährliche Brandung, also Point Break, was übrigens ja auch schon ein Remake erfahren hatte vor ein paar Jahren. Insofern kann man da tatsächlich ein Muster erkennen und Dirty Dancing 2 kommt ja auch bald. Aber das nur am Rande. Ja, warum dieser Film? Ich glaube tatsächlich das ist ja auch so eine Nostalgiegeschichte, ne, dass die Leute, die den Film noch von damals kennen, eben dann auch das irgendwie, ja, so mit der Kindheit, mit der Jugend verbinden. Und der hat, glaube ich, dann über die Jahre tatsächlich so eine kleine Fangemeinde gewonnen. Und das ist ja auch ein sehr, sehr simpler Plot, wo man sagen könnte, auch, ja, das kann man noch mal versuchen mit einem überschaubaren Budget.
Ich frage mich bei solchen Sachen immer, warum braucht es letztendlich noch ein Remake, wenn das Original ja schon für sich steht? Es heißt ja ganz oft auch, dass die Krise Hollywoods, wenn es denn eine Krise gibt, so ein bisschen daher rührt, dass die sich keine eigenen Stoffe mehr entwickeln, keine neuen Stoffe vor allen Dingen mehr entwickeln. Und das ist jetzt eigentlich nur ein weiteres Beispiel dafür, um es jetzt mal kritisch in den Raum zu stellen.
Grundsätzlich gebe ich dir natürlich recht. In dem Fall kann ich sogar schon die Gedankengänge verstehen, weil eine der Besonderheiten von dem Film von Roadhouse sind tatsächlich diese Kampfszenen. Das kann man sich ja auch gut vorstellen als jemand, der jetzt einfach nur die Inhaltsangabe gehört hat. Da geht's dann schon richtig zur Sache und die werden heute natürlich schon anders gefilmt und anders choreografiert und auch gespielt, als es Ende der 80er der Fall war. Insofern kann man da sogar noch mal verstehen, warum das gemacht wurde.
Ich habe jetzt 60 Minuten vor Augen, wenn du Mixed Martial Arts jetzt zu mir sagst, da waren deftige Kampfszenen mit dabei in dem Film mit Emilio Sacraia, den wir gerade schon angesprochen haben. Hm. Wie gut sind denn die Action-Szenen jetzt in dieser Produktion?
Die Action-Szenen sind tatsächlich, oder sagen wir mal, die Kampfszenen sind tatsächlich so der Lichtblick bei dem Film. Also das ist schon das, was es dann schon so sehenswert macht, finde ich, weil die sind unheimlich gut gefilmt. Die sind sehr gut gefilmt, auch gerade wenn man sich mal die Kamerabewegung ansieht. Das ist schon so ein bisschen in diese Richtung John Wick, die ja dann auch nochmal so einen neuen Stil mit reingebracht haben. Und sehr dynamisch. Und tatsächlich, du hast mit Jake Gyllenhaal, der absolut durchtrainiert ist in dem Film, auch jemanden, der das überzeugend rüberbringt. Und das ist, was in einigen Szenen sicherlich dann auch ein Stuntman, aber du nimmst ihm tatsächlich diesen toughen Typ total ab.
Weißt du, ob der sich da explizit drauf vorbereitet hat? Weil wenn ich jetzt Jake Gyllenhaal vor Augen habe, ist er jetzt für mich nicht so zwangsläufig immer das Muskelpaket gewesen. Ist er da jetzt irgendwie durch ein besonderes Programm gegangen?
Also ganz bestimmt ist er durch ein besonderes Programm gegangen. Also das ist schon auffällig. Er hat ja auch vorher schon mal, vor 10 Jahren, glaube ich, auch schon mal einen Boxer gespielt. In diesem relativ kleiner Film Southpaw, wo er auch schon extrem durchtrainiert war. Also in diese Form hat er sich anscheinend wiedergebracht für den Film. Und das nimmt man ihm auf alle Fälle ab. Und der wird da einige Stunden sowohl im Fitnessstudio als auch dann wirklich mit Kampftraining zugebracht haben. Zumal er ja dann auch der große Gegenspieler oder zumindest der Handlanger des Gegenspielers ist jemanden, der auch davon wirklich was versteht. Also das ist Conor McGregor. Der ist preisgekrönter Mixed Martial Arts Champion in seiner ersten Filmrolle. Völlig überdreht, also fast wie so ein Comicbuch-Bösewicht. Völlig drüber. Da passt es dann irgendwie wieder. Der wirklich nur Chaos stiftet und sich überhaupt keine Gedanken macht. Einfach nur Leuten wehtun will, auch wenn es so die eigenen Teamkollegen sind. Und wenn du da mithalten willst, damit es irgendwie auch überzeugend wird vor der Kamera, musst du tatsächlich auch, musst du, glaube ich, auch schon entsprechend trainieren. Insbesondere, wenn du jetzt nicht The Rock bist oder Chris Hemsworth, die jetzt aufgrund ihrer Statur einfach dann schon mal so imposant wirken.
Diese Filme leben zwangsläufig nicht von den tiefgründigen Dialogen. Ich glaube, das ist jetzt kein Geheimnis, das hast du gerade auch schon angedeutet, sondern eben von diesen Action-Szenen. Wie gut hat es dir denn jetzt darüber hinaus gefallen? Also ist es so, dass man wirklich sagt, ich gucke das nur, wenn ich auf Action aus bin und alles andere blende ich aus? Oder hat der Film ansonsten auch noch was zu bieten?
Sagen wir mal so. Also der Regisseur ist Doug Liman, der hat vorher Bourne Identity gemacht und Mr. und Mrs. Smith, Also der versteht was von Action, also wirklich super Actionfilme gewesen damals. Und gerade Bourne Identity hat tatsächlich auch so einen neuen Stil von Kampfszenen mit reingebracht, der dann oft kopiert wurde später, auch von Bond übrigens. Ja, also es ist schon so, ich habe, da werden schon wirklich Klischees bedient und man merkt, diese Wurzeln der 80er merkt man wirklich an. Du hast diesen Helden, diesen einsamen Helden, der durch die Staaten zieht und dann irgendwie versucht, Geld zu verdienen und hat eine tragische Hintergrundgeschichte. Du hast bestimmte Szenen, wenn dann irgendwie eine Annäherung zur weiblichen Hauptfigur kommt, wo du genau weißt, okay, das ist jetzt die Szene, wo sie sich am Ende küssen werden. Du hast einen Bösewicht, der auf einer Yacht lebt anscheinend, der dann aber auch irgendwie so ein verweichtliches Kind von einem viel größeren ist, der sich dann gegenüber seinem Vater, alles, was man schon mal irgendwie tausendmal gesehen hast, irgendwie vorhersehbar ist. Also ich habe wirklich dann immer ungeduldig auf die nächste Kampfszene gewartet, bis es dann wieder weiterging. Und das muss man halt mögen. Und aber die Kampfszenen waren wirklich so, dass es wirklich schon beim Zuschauen wehtut.
Ja.
Bei den anderen Szenen hat es auch manchmal wehgetan aus anderen Gründen. Nein, es ist wirklich der Film ist in Ordnung, aber die Highlights sind tatsächlich die Kampfszenen.
Deine Prognose, wird Jake Gyllenhaal wieder jetzt der nächste Sexiest Man Alive? Kannst du jetzt was dazu sagen?
Das ist eine gute Frage. Die werden ja auch manchmal dann so dann gesagt, dann, ich will jetzt nicht sagen, dass es eine politische Vergabe ist, ne? Dann eben, wenn da gerade irgendwas Neues ist und so. Der ist ja ein toller Schauspieler. Ich finde ihn jetzt hier körperlich super. Ansonsten in den Dialogszenen ein bisschen hölzern, weil ich glaube, er ist jetzt nicht perfekt besetzt worden. Da brauchst du, glaube ich, jemand noch ein bisschen, der noch ein bisschen mehr Leichtigkeit mit reinbringt. Das ist, glaube ich, jetzt nicht so seine große Stärke. Sexiest Man Alive, also wer durchtrainierte Körper sehen will, der ist hier genau richtig bei dem Film.
Roadhouse ab dem 21.03. bei Prime Video.
So, jetzt aber, ne? Jetzt haben wir endlich die deutsche Serie. Wie sich das gehört. Ein Wort und eine Jahreszahl im Titel. Denn wir haben jetzt Disco 76, startet per RTL Plus am 28.03., sind 6 Teile. Und ich nehme mal an, es geht um eine Disco im Jahr 76, Melanie.
Woher weißt du das? Also ich verstehe das jetzt überhaupt nicht. Was ist da jetzt der Zusammenhang, den du herstellst? Ja, genau. Es geht um eine Disco im Jahr 76. Es geht aber vor allem um eine junge Frau, um Doro, die sich von der Zeit und vor allem von ihrem Ehemann, sie ist nämlich bereits verheiratet, so ein bisschen eingeengt fühlt. Der Mann möchte nämlich, dass sie nicht mehr arbeitet, sondern dass sie zu Hause bleibt, sich um den Haushalt kümmert und natürlich möglichst bald Kinder kriegt, damit man selbst eben eine Familie gründet. Und das findet sie jetzt gar nicht mal so cool, dass sie jetzt so zu Hause eingeengt wird, nicht mehr raus darf und nichts, also was heißt nicht mehr raus darf, aber nichts machen darf. Und gibt dann einfach versehentlich vor, schwanger zu sein, hat sich da so ein bisschen reingeredet. Und ja, entdeckt dann aber nebenher so diese Begeisterung für die Disco, fürs Tanzleben, für sich, schleicht sich heimlich raus, ist mit ihrer Familie, mit ihren Geschwistern unterwegs und distanziert sich immer weiter von ihrem Mann. Und naja, letztendlich endet es damit, beginnt damit, dass sie mit ihrem Bruder gemeinsam eine Disco aufmachen möchte. Und da sind natürlich einige Probleme vorprogrammiert.
Ich hatte ja vorhin schon ein bisschen Ruhrpott gesagt. Was ist das so für ein Milieu, in dem wir uns da bewegen?
Das spielt in Bochum, eben rund um diese Zeit. Wir haben amerikanische Besatzer, die auch noch mit dabei sind, wo natürlich von den Leuten vor Ort irgendwie auch so gewisse Vorurteile vorhanden sind, gerade bei den älteren Generationen, die das dann alles auch gar nicht so toll finden, wie offen und wie neugierig die junge Generation dann zu der Zeit wirklich ist. Und ja, ich glaube, der Tanz ist für die jungen Leute da auch in dieser Serie eben eine Möglichkeit, sich von diesen ganz strengen Konventionen und von dieser Gesellschaft, die sehr, sehr strikt und sehr einseitig denkt, eben so ein bisschen zu befreien und neue Wege zu gehen.
Nur ganz kurzer Exkurs, hast du eigentlich diesen Arte-Dreiteiler gesehen in der Mediathek, Disco-Soundtrack eines Aufbruchs?
Nee, habe ich nicht. Wann war das? Ist das jetzt erst gekommen?
Ja, es ist ziemlich aktuell. Also nur ganz am Rande, weil da geht es auch, wie Disco, diese Bewegung entstanden ist in den USA und da passt es dann wieder zu Disco 76, wer dort alles eine Heimat gefunden hat. Also auch gerade Leute, die halt in der regulären Gesellschaft eher an den Rand gedrängt wurden, ne? Wie verheiratete Frauen, aber auch in New York die schwarzen schwule Gemeinschaft eben da irgendwie ein neues Zuhause gefunden haben. Insofern passt das Ganze. Sehr gute Doku übrigens, kann ich sehr empfehlen. Wen haben wir denn alles dabei als Darsteller?
In der Hauptrolle der Doro ist Luise Aschenbrenner mit dabei, die vielen, glaube ich, noch gar nicht so wirklich ein Name ist. Also die könnte damit jetzt tatsächlich auch ihren großen Durchbruch schaffen. Dann haben wir Yannick Schümann mit dabei als Tänzer. Vielen Leuten
als
bekannt.
Als Profitänzer, oder?
Er ist als Tänzer. Er ist tatsächlich in den Discos unterwegs und hat da eben auch eine Tanzpartnerin an der Seite und ist da mit ganz, ganz großen Tanzszenen mit dabei. Also das ist auch schon sehenswert. Der hat sich da auch
intensiv... Irgendwelche Wettbewerbe dann in den Diskurs, so Tanzwettbewerbe oder wie kann man
ich
da
habe
als
jetzt die
Tänzer?
Ersten beiden Folgen gesehen, da waren jetzt nicht direkt Wettbewerbe, wobei war es ein Wettbewerb, ich weiß, also du hast auf jeden Fall die beiden als Profitänzer, die dann auch jedes Mal so ihre große Bühne da bekommen und dann sich so ein bisschen ausleben dürfen und von allen anderen natürlich auch bewundert werden.
Klar.
Das hat mich auch so ein bisschen an Grease, weißt du, Grease ist es ja auch, da hast du auch immer den Profitänzer im Fokus, also das zieht sich durch alle Generationen so ein bisschen durch, ne?
Bei Saturday Night Live, also nicht bei Saturday Night, bei Saturday Night, ne?
Ja, da hast du es auch. Da hast du das auch, genau. Natalia Wörner ist mit dabei, aber in einer Nebenrolle. Die kennt Yannick Schümann ja auch aus ihrer gemeinsamen Zeit bei Die Diplomaten, diese ARD-Serie. Da haben die auch schon sehr, sehr lange zusammengespielt. Emma Drogonova ist mit dabei. Also wir haben einige Leute, die, glaube ich, aber in der Masse gar nicht mal so vielen Leuten tatsächlich bekannt sind.
Jetzt wäre es ja schön, wenn dann auch Musik eine wichtige Rolle spielen würde.
Ja.
Ist das sehr präsent, das Thema? Also, dass dann wirklich auch Stücke mal irgendwie länger ausgespielt sind, sind es dann auch die Stücke, die man erwarten würde? Das ist ja manchmal auch so eine rechte Frage, inwieweit man tatsächlich so die ganz beliebten Songs bekommt oder welche Künstler halt da irgendwie gespielt werden.
Das ist ein spannender Aspekt. Also Musik ist die ganze Zeit präsent, das kann man schon so sagen. Und dadurch, dass relativ viele Szenen eben auch in den Discos spielen, hast du natürlich die ganze Zeit irgendwie eine Soundkulisse mit dabei und kannst dich da auch in dieses Feeling wirklich so reinfallen lassen, was da dargestellt wird. Ob da jetzt so super viele bekannte Songs bei sind, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, weil ich mich sehr auf die Dialoge fokussiert habe, die da eben geführt wurden. Was ja eigentlich
also
auch ein gutes
unterscheiden
Zeichen ist. Micha guckt die Körper an, ich achte auf die.
Nee, ich höre hin, das wollte ich damit ausdrücken.
Ja, gut, okay.
Mein Eindruck ist ja bei solchen Serien, gerade 70er Jahre, ist immer so eine Gratwanderung, ne? Wie weit du das auch von der Ausstattung hinbekommst. Ne? Also dieses 70er Jahre Flair lebt ja auch viel von den Klamotten, also Musik hatten wir gerade schon angesprochen, Klamotten und Frisuren. Und ich finde manchmal, das kann so ein bisschen unfreiwillig komisch wirken. Wie ist es jetzt in der Serie gelungen, tatsächlich so die 70er Jahre wieder aufleben zu lassen?
Finde ich in dem Fall ehrlich gesagt nicht, dass es unfreiwillig komisch wirkt. Am präsentesten war es mir jetzt bei Yannick Schümann, weil man den eben in ganz, ganz vielen anderen Outfits kennt und beispielsweise bei ihm die Frisur, du hast ihn immer dabei, wie er sich die Haare gerade wieder aus dem Gesicht wirft und sowas. Das ist tatsächlich ganz gut gelungen und ansonsten finde ich ja, dass ganz viele Outfits auch wiederkommen. Dass sich das gar nicht so merkwürdig anfühlt, weil du ganz viele Klamotten von damals eben heutzutage in den Modestilen auch wiedererkennst und dass sich das deshalb auch schon ganz natürlich eben einfügt. Also er ist mir jetzt besonders in Erinnerung geblieben, da ist es aufgefallen, dass er tatsächlich Sachen in dem Stile anhat. Ansonsten fühlt sich das wirklich sehr, sehr natürlich an und du hast das Gefühl, du wirst wirklich in diese Zeit reinkatapultiert und es gibt dir so ein Feeling, irgendwie dabei zu sein. Was ich spannend finde, ist, dass diese Serie ganz oft damit arbeitet, dass sie so, du kannst es gar nicht als visuelle Effekte irgendwie ansehen, aber wenn zum Beispiel die Hauptdarstellerin sagt, ja, also nee, den möchte ich da jetzt gerne nicht sitzen haben oder in meiner Vorstellung war das irgendwie anders, dass sich dann Figuren beispielsweise einfach auflösen oder sowas, dass die da sehr spielerisch mit solchen Elementen irgendwie umgehen und das dadurch sehr, sehr auflockern. Du hast beispielsweise auch die ganze Zeit ein Voice-Over mit dabei, also aus ihrer Perspektive. Sie kommentiert alles, was sie sieht oder was sie denkt oder was sie fühlt. Und das lockert das enorm auf und macht das aus meiner Sicht sehr erfrischend, fand ich.
Das ist aber ein Voice-Over in dem Moment. Das ist jetzt nicht so, dass die gesamte Serie irgendwie nacherzählt wird von ihr als alte Frau oder sowas.
Nee. Also es ist ein Voice-Over in dem Moment, ganz genau.
Mhm. Oh, spannend. Ja, Serie auch spannend. Was ist dein Urteil?
Ja, die Serie ist auch spannend. Ich fand es erfrischend. Also gerade durch diesen Voiceover und durch diese optischen Elemente, die sie da eben eingebaut haben, hatte ich da schon Spaß dran. Und auch die Musik lockert das natürlich auf und man geht mit. Was jetzt so mein Problem ist, und das ist gar nicht mit der Serie direkt zu vereinbaren, aber das, was du auch schon angesprochen hast, man hat das Gefühl, man kennt das schon so ein bisschen, weil in dem Fall beispielsweise hatte ich ganz oft den Vergleich mit Kudamm 56 vor Augen.
Weil kann ich mir vorstellen.
Ja, weil da sind wir in den 50ern, klar, oder auch in den 60ern, sie haben es ja über ein paar Jahre hinweg gezogen und da ist das Ganze mit Rock'n'Roll erzählt worden, aber das Grundprinzip ist das gleiche. Eine Frau, die versucht, sich irgendwie frei zu tanzen, die dann irgendwie in der Musik vielleicht auch die Möglichkeit findet, sich weiterzuentwickeln und irgendwelchen Konventionen zu entkommen. Hm. Und das ist exakt das gleiche Schema, nach dem hier gearbeitet wird. Und wir haben hier auch die UFA als Produktionsfirma eben dahinter. Und ich habe manchmal so das Gefühl, dass die danach arbeiten, man weiß, was ankommt, man weiß, was die Leute irgendwie gut finden und wir packen das Schema jetzt irgendwie nochmal in eine andere Zeit und erzählen das anhand anderer Charaktere nochmal. Das ist wahrscheinlich nicht mein Gefühl, das ist einfach eine Tatsache, das ist so. Aber ja, und das fühlt sich für mich dann manchmal so an, als dass ich denke, ja, okay, es ist exakt wieder das Gleiche, nur mit anderen Charakteren. Das ist auch cool und man mag die Charaktere. Aber manchmal würde ich mir halt auch mal einfach was Neues wünschen.
Vielleicht ist das tatsächlich so der Masterplan, also dass wir jetzt die Uhr danach stellen können, wann kommt Techno 94?
Ja.
So, und dann haben wir also diese große Trilogie oder Anthologie.
Ja, sie schieben das jetzt halt auch, also Kudamm war ja eine Produktion der Öffentlich-Rechtlichen und jetzt sind wir da natürlich zu RTL Plus gewandert, aber dadurch, dass du die gleiche Produktionsfirma dahinter hast, weißt du halt, das Ganze geht nach dem Prinzip. Wir haben beispielsweise aber auch als Darstellerin Vanessa Leubel mit dabei und die kannte ich wiederum aus Unsere wunderbaren Jahre, was ja auch so eine historische Geschichte über auch die Entwicklung der Frau, ob auch in den Nachkriegsjahren so ein bisschen ist. Und dann, wenn du dann auch noch gleiche Gesichter hast, irgendwann hast du so das Gefühl, du musst erstmal gucken, in welcher Produktion du gerade bist, weil das alles so ein bisschen austauschbar wird.
Du bist halt auch eine Frau, die ausbrechen will.
Ja, also bei mir wären es dann wahrscheinlich die 2000er, die dann irgendwann erzählt werden.
Ja, schlag doch mal der Ufer vor.
Ja.
Ja, mal gucken wir erstmal, wie es weitergeht, ob dann irgendwann Disco 77 oder 78 kommt. Aber erstmal geht's los mit Disco 76 und zwar ab dem 28.03. bei RTL Plus.
Wir haben eine alte Rubrik mal wieder aufleben lassen und zwar haben wir diesmal Kurztipps mit dabei, weil es ein paar Sachen gibt, die wir euch nicht vorenthalten wollen, die wir aber, wo wir nicht den Raum gesehen haben, das tatsächlich größer vorzustellen. Und zwar kommt ab sofort Taylor Swift zu Disney Plus.
Komm zu All You Can Stream. Taylor Swift, ihr habt es zuerst gehört.
Wir haben sie angefragt, wir warten noch auf Rückmeldung, ne? Also nee, mal sehen.
Es gab, muss man ja ganz ehrlich sagen, es gab ja das Angebot, sie zu interviewen, aber wir wollen es ja deutschsprachig halten hier.
Ach so, ja, genau. Und sie war einfach auch
nicht so klein für uns. Ich hoffe, das war okay, dass ich da abgelehnt habe.
Ja, ohne Absprache, völlig in Ordnung, Taylor Swift, wer ist das? Ihr aktueller Konzertfilm The Eras Tour ist ab sofort bei Disney Plus verfügbar, hat an den Kinokassen ja sämtliche Rekorde gebrochen, super viele Fans eben ins Kino gezogen und die Tour läuft auch noch. Also alle die Leute, die Karten haben oder da möglicherweise noch hingehen wollen und sich das noch nicht angeschaut haben, die können das dann halt auch hinterher noch bei Disney Plus gucken. Es kommt in voller Länge mit einigen Zusatzsongs sogar noch dazu im Vergleich zur Kinoversion, also die volle Dosis Taylor Swift ab sofort bei Disney Plus.
Ja, Karten haben ist ein gutes Stichwort, ne? Also 50% dieses Moderationsduos haben ja Karten für Taylor Swift.
Wir verraten nicht, wer von uns beiden das ist.
Wir verraten jetzt nicht, aber die Antwort könnte euch überraschen. Oder auch nicht. Ich weiß nicht. Dann auch noch kurz und wichtig, LOL kehrt zurück mit der 5. Staffel, ja pünktlich jedes Jahr zur Osterzeit und diesmal am 28.03. bei Prime Video. Besonderheit, eine echte Humorlegende ist tatsächlich als Stargast mit dabei, nämlich Otto Walkes, zum ersten Mal bei LOL. Neben ihm noch dabei sind Thorsten Sträter, Hazel Brugger, Ina Müller, Elias Mbarek, Michael Kessler, Milja Böß, Melten Kaptan, Ralf Schmitz und Olaf Schubert. Ja, das ist LOL Staffel 5 und das war's.
Das war's, ja.
Ja.
Das war die aktuelle Folge von All You Can Stream. Ich bin sehr stolz, dass wir wieder Flightplan mit reingebracht haben. Das ist unser neues Go-To-Thema jetzt mittlerweile.
Ja. Nur echt mit Flightplan-Referenz.
Echt mit Flightplan. Ah, schön. Ja.
Ja, und vielleicht sollten wir es auch umbenennen, irgendwie All You Can Stream 24, um dann schon mal so ein bisschen die UFA auf Ideen zu bringen.
Das wäre auch witzig. Dann können wir jedes Jahr anpassen. Ja, ich warte tatsächlich, also ich glaube, meine Generation wäre dann so in den 2000ern angesiedelt. Was das Freischwimmen betrifft, das Problem ist, dass man da halt nicht mehr so die weibliche Emanzipation in der Form erzählen kann, in der sie damals erzählt wurde. Anders
das,
zumindest.
Das stimmt. Da muss man, glaube ich, nochmal irgendwie überlegen.
Vielleicht
damit.
Rücken sie dann die Männer in den Fokus irgendwann.
Nee,
Vielleicht kommt das.
Ich könnte mir vorstellen, dass, wenn man dann weitermacht, dann musst du, glaube ich, irgendwie mit sexueller Identität arbeiten oder sowas. Ne? Also ein Thema, was halt dann auch zu der Zeit noch nicht irgendwie mainstreamig war, ne? Wo man tatsächlich dann auch unter Repressalien zu leiden hatte.
Du kannst es halt auch jetzt noch nicht machen, weil es ist noch zu nah dran, denke ich. Da sind wir wieder bei diesem Prinzip, es muss eine gewisse Zeitspanne vergangen sein. Ja, spannend.
Aber die 90er wären schon reif, ne? Gab es da irgendwas eigentlich?
90er kann man schon machen. Nee, ich glaube noch nicht. Ich glaube, was war denn so? 76 ist ja jetzt schon 70er. Die Kudamm-Reihe ist, glaube ich, bisher auch nur bis in die 70er. Oder gehen die jetzt in die 80er mit der neuen Staffel, die da kommt? Das weiß ich nicht.
Kudamm? Nee.
Nee, haben die nicht was Neues geplant? Ich glaube, sie planen. Sie planen aber immer. Ich weiß es nicht.
Charité.
Da sind wir jetzt schon weit in der Zukunft. Helgoland auch, by the way.
Genau. Ich bin ja so ein Crossover irgendwie. Charité meets Disco.
Ja,
das
genau.
Das will ich sehen.
Nach einer Idee von Michael Tokarski. Ja,
genau.
Ach Gott. Nee, genau. Wir sind Anfang April. Oh Gott. Anfang April wieder für euch da. Am ersten Freitag im April haben da die neuen Highlights. Und bis dahin wünschen wir euch viel Spaß mit dem Stream unserer aktuellen Produktion. Genau, wir hören uns. Wir freuen uns, wir hören uns. Bis dann. Tschüss.
Tschüss.